Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg, und das heutige Thema ist folgendes. Unternehmer kann man nicht feuern. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Unternehmer kann man nicht feuern, denn naja, das könnte ja nur der Unternehmer selbst. Allerdings habe ich es schon miterlebt, dass Unternehmer sozusagen gefeuert worden sind. Unternehmer, auch manchmal Geschäftsführer, manchmal passiert es ja, dass ein Unternehmer sich komplett aus dem Unternehmen zurückzieht, einen Geschäftsführer einsetzt und dann leider meistens den Fehler macht, sich nicht mehr wirklich drum zu kümmern, was dort passiert. So, jetzt hast du das große Problem, wenn du einen externen Geschäftsführer engagierst, dass du nicht weißt, wen du kriegst. Du kennst diese Person nicht. Du kannst wie üblich nur nach persönlichem Gefühl gehen. Du guckst, was der so gemacht hat und so weiter. Und dann überlässt du dem im Zweifel dein Unternehmen, ohne dich selber noch drum zu kümmern. Denn dafür hast du einen Geschäftsführer geholt. Ich halte das für keine gute Idee. Meine persönliche Meinung. In aller Regel funktioniert es auch nicht besonders gut. Ein Geschäftsführer ist immer ein Angestellter. Manchmal kriegt er auch Anteile vom Unternehmen, aber niemals so, dass er wirklich in die Position kommt, also wenn du schlau bist, dass er irgendwie da ein Mehrheitsstimmrecht hätte, also Entscheidungen alleine treffen könnte. Es ist ein Angestellter, genauso wie Manager Angestellte sind. Ja, auch Top-Manager, auch CEOs sind einfach nur Angestellte. Das heißt, die können niemals begreifen, was unternehmerische Verantwortung wirklich bedeutet. Und das merkst du ja auch bei sicherlich über 95% der CEOs. Die benehmen sich nicht gerade so, als würden sie ein großes Verantwortungsgefühl haben gegenüber dem Unternehmen oder geschweige denn den Mitarbeitern. Oh mein Gott, wen interessiert das denn? Dafür gibt es ja Leute, die sich darum kümmern, und die besorgen dann neue, wenn da welche nicht wollen und so. Ne? Und dann ist das schon gut. Im Zweifel feuern wir sowieso mal wieder ein paar Tausend, wenn die Zahlen nicht stimmen. Das ist ja so die typische Management-Herangehensweise. Ne? Also wenn du es ganz schlau machen willst, dann holst du noch so eine große Consulting-Firma mit rein für, keine Ahnung, 1,5, 2,5 Millionen, und die sagen dir am Schluss, ja, du sollst halt 10.000 Leute feuern, damit die Zahlen besser werden. Ich habe diesen Horror tatsächlich in einer großen Klinik selber miterlebt. Eins der 5 größten Häuser in Deutschland, in Augsburg, die haben sich damals auch eine Unternehmensberatung reingeholt. Und was war das Ergebnis? Personalschlüssel anpassen heißt das dann. Das heißt, wir waren sowieso schon alle unterbesetzt und wir wurden noch weniger. Ne? Also das waren schon katastrophale Zustände, wenn ich überlege, auf einer Station mit, was hatten wir, glaube ich, 42 Betten, waren normalerweise 3 Ärzte geplant im Tagdienst. Das heißt, du brauchst, glaube ich, 5 Stellen pro Station, weil einer ist immer im Nachtdienst frei und einer hat vielleicht mal Urlaub. So, was hatten wir typischerweise? Wir hatten maximal 2,5, also 2 und noch eine Halbtagsstelle. Einer ist im Dienst frei. Die Halbtagsstelle geht mittags nach Hause. Meistens machen die den Fehler, dass die an jeden Tag Überstunden schieben. Dann brauche ich keine Halbtagsstelle, wenn ich das nicht verstehe, aber egal. Und dann hast du eben häufig dich alleine um 42 Patienten gekümmert, anstatt um irgendwie 14. Ja? Dementsprechend bist du gar nicht in der Lage, allen Aufgaben ordnungsgemäß nachzukommen, also dich um alle Patienten gleichermaßen gut zu kümmern. Das heißt, im Prinzip bist du die ganze Zeit in einer Triage. Das heißt, du guckst, wem geht es am schlechtesten, um die kümmere ich mich, und die, denen es am wenigsten schlecht geht, ja, die kommen halt irgendwann an die Reihe. Ne? Das ist so Alltag in deutschen Kliniken. Das wissen die meisten Menschen nicht. Das wissen vor allen Dingen auch viele Patienten nicht, bevor sie Patienten werden. Ist nicht besonders schön, aber so wird das gemacht. Ne? Und man hat das damals auch in diesem Klinikum sehr geschickt umgesetzt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der damalige Verwaltungschef inzwischen nicht mehr da. Also der kaufmännische Leiter, ne? Der hat sich unglaublich einen drauf runtergewedelt, dass er dieses Haus aus den roten Zahlen geholt hat. Und zwar durch solche Techniken. In der Medizin ist es üblich, also unter Ärzten, nur befristete Anstellungsverträge zu vergeben, was im Prinzip verboten ist. Du darfst nicht ich glaube, nicht mehr als zweimal einen befristeten Vertrag vergeben. Danach muss er automatisch in einen unbefristeten umgewandelt werden, außer das hat irgendwie mit der Bedarfssituation, bla bla, da gibt es Rechtfertigungsgründe. Und deswegen machen das Kliniken eigentlich immer, gerade die Großen, die geben dir nur einen befristeten Vertrag. Die Unikliniken entblöden sich teilweise bis zu 3 Monatsverträgen. Und üblicherweise in Augsburg wurde mit 1 bis 2 Jahresverträgen gearbeitet. Und er hat dann auch ganz stolz, auch in der Presse kundgetan, er hat ja keine Leute, er hat ja niemanden entlassen müssen. Nee, musste auch nicht. Er hat einfach jede Menge Verträge nicht verlängert. So kommt man dann in eine, wie nennt man das dann? Hat das personalneutral genannt oder so? Auf jeden Fall, so kommst du natürlich nicht in die Situation, sagen zu müssen, wir haben hier eine Entlassungswelle machen müssen, um Zahlen zu frisieren. Mehr war es ja nicht. Dadurch hat die Patientenversorgung massiv gelitten. Und das war dann letztlich auch einer der Gründe, warum ich dieses Haus verlassen habe. Aber das nur am Rande. Also man merkt einfach Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern. Naja, ist ja selbst unter Unternehmern häufig nicht so wirklich gut. Aber die ganzen Angestellten, wie eben zum Beispiel Manager oder Geschäftsführer, die haben dieses Gefühl normalerweise einfach nicht. So wie auch die meisten Führungskräfte nicht wirklich dieses Verantwortungsgefühl haben. Und das ist ja ein gut untersuchter Fakt, ein statistischer Fakt. Wir haben deutlich über 90% der Führungskräfte sind einfach nicht als Führungskräfte geeignet. Die haben zum Beispiel nämlich keinen guten Kontakt zu den Menschen, die sie führen. Hier zu dem einen oder anderen vielleicht mal ja, aber ansonsten nein. Ne? Und das ist das große Problem. Das ist eben das große Thema Leadership, was in erster Linie daraus besteht, die Menschen zu kennen, vertrauensvolle Verbindungen aufzubauen, Beziehungen aufzubauen und ihnen wirklich zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, sie haben hier eine Bedeutung. Und das macht so gut wie keine Führungskraft und die ganz oben sowieso nicht. Ne? Shareholder Value geht vor. Das ist das Einzige, was ein CEO interessiert, das Einzige, was ein Manager interessiert. Dafür sind die auch angestellt. Muss fairerweise sagen, die ganzen Top-Manager leben in einer Welt, in der sind Fehler ein absolutes No-Go, was unmenschlich ist. Aber so ist es. Also sie dürfen keine Fehler machen und die müssen gleichzeitig unglaublich viel Geld generieren, damit die Aktionäre und die Großinvestoren alle zufrieden sind. Und in diesem Spannungsfeld existieren die dann und deswegen machen die häufig seltsame Dinge oder vielfach einfach nichts. Und ja, am Ende muss einfach die Kohle stimmen. Nun gut, will hier nicht so weit abschweifen. Also es ging tatsächlich um den angestellten Geschäftsführer in einem, sagen wir mal, mittelständischen Unternehmen und auch da solltest du weiterhin verstehen, was in deinem Unternehmen vorgeht und du solltest den Finger am Puls halten. Du hast deine Aufgaben, deine operativen Aufgaben abgegeben, wunderbar, jetzt hast du mehr Zeit. Deine Aufgabe ist jetzt, Unternehmensentwicklung und so weiter richtig voranzutreiben. Wenn dich gar nicht mehr drum kümmern willst, verkauf's. Wäre ehrlicher, wäre fairer gegenüber den Mitarbeitern auch. Ja? Also ich habe beides schon miterlebt und zwar nicht bloß einmal, sowohl den Unternehmer direkt betreffend als auch zum Beispiel angestellte Geschäftsführer betreffend, nämlich, dass die gefeuert worden sind und zwar von der Belegschaft. Jetzt müsste ich fragen, ja, wie soll das denn gehen, wie kann die Belegschaft jemanden feuern? Ganz einfach, das waren jetzt eher kleinere Unternehmen, so unter 20 Mitarbeiter, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr prägnante Ereignisse, die sind einfach geschlossen, nicht mehr zur Arbeit gekommen. Und die Kommunikation war klar, wenn du hier bist, werden wir hier nicht sein. Ja, wörtlich. Entweder du gehst oder wir. So, und dann sitzt du da als Unternehmer in deinem Büro und da ist keiner, der irgendwas tut. Und damit ist das Unternehmen tot in dem Moment. Ne? Weil du hast die Leute ja, weil die irgendwas tun müssen, irgendwelche Dinge produzieren müssen oder Services anbieten müssen. Und wenn das alles nicht mehr passiert, verdient das Unternehmen kein Geld und das war's. Das ist natürlich eine absolut katastrophale Situation. Das ist eine Endstrecke. Diese Dinge sind lange vorher vorhersehbar und ich habe in mehr als einem Fall, wo ich das erlebt habe, tatsächlich im Vorfeld auch schon lange prophezeit, dass es erhebliche Probleme geben wird, wenn sich nicht signifikant etwas ändert und vor allen Dingen, wenn nicht bestimmte Entscheidungen revidiert oder eben nicht in die Tat umgesetzt werden. Ja, also da waren wirklich Ideen dabei, wo ich gesagt habe, wie kann man nur? Nein, 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 doch, 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 super Idee. Nein, am Schluss nicht. Hat dann zum Beispiel im Verlust des Unternehmens geendet oder mit der Konsequenz, dass der Geschäftsführer praktisch fristlos entlassen werden musste, der Unternehmer wieder vollumfänglich in die Tätigkeit einsteigen musste, um überhaupt noch eine Insolvenz verhindern zu können. Katastrophaler Zustand, kommt aber vor und ist gar nicht so selten, wie du vielleicht meinst. Und da merkt man einfach auch, dass die Arbeitnehmer durchaus verstehen, ihrem Unmut Stimme zu verleihen, wenn sie irgendwann wirklich richtig die Schnauze voll haben. Und das muss nicht immer nur die Kündigung sein. Das ist aber die häufigste Variante. Ja? Die häufigste Variante ist, dass Leute das Unternehmen dann einfach verlassen, anstatt das so rumzumachen. Das ist schon wirklich extrem. Aber ich finde es auch sehr respektabel, muss ich sagen. Das spricht für im Prinzip ein gutes Team, die sich so gegenseitig unterstützen, dass sie tatsächlich sagen, nee, dann kommen wir einfach nicht. Das kann ja arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, nicht wahr? Weil die haben ja einen Arbeitsvertrag und die müssen ja die Arbeit machen. Nur, was willst du machen? Wenn keiner kommt, willst du die jetzt alle vor Gericht bringen und abwarten, bis da irgendwas passiert? Geht ja nicht, ne? Also könntest du tun, aber bis dahin ist die Insolvenz natürlich schon lange durch und damit dann auch die Bedeutung der ganzen Frage natürlich so ein bisschen, naja, obsolet. Gut. Die typische Abstimmung von Arbeitnehmern ist die Kündigung. Und auch das habe ich schon häufig miterlebt. Unternehmen läuft ganz gut. Da sind so und so viele Mitarbeiter. 10, 15, 20, manchmal mehr. Und dann geht es so los. Auf einmal geht dann einer nach dem anderen. Und die Geschichte war immer die gleiche. Das lief dann ein paar Jahre wirklich gut. Und dann fing es an, irgendwie Probleme zu geben. Keiner will dann ja so richtig mit der Sprache rausrücken. Vor allen Dingen in der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Und auf einmal sind dann alle weg. Ja, und das geht dann ziemlich zügig und dann merkt man, okay, hier hattest du offensichtlich eine ganz gute Mannschaft, die nämlich so miteinander verhaftet war, dass die sagen, okay, dann will ich hier auch nicht bleiben, wenn die anderen nicht mehr da sind. Und das ist ja, eigentlich ist es doch genau das, was wir wollen. Wir wollen Menschen, die so sich selber gegenseitig als Team empfinden. Dass sie nämlich sagen, okay, mit den anderen hier ist es cool, ohne die anderen hier ist es nicht cool. So, jetzt geht es natürlich darum, die ganze Sache auch so zu gestalten, das Unternehmen so zu gestalten, dass es da eben cool ist. Und wenn dann der Exodus langsam beginnt, und da ist auch so ein bisschen psychologische Dynamik einfach drin, ja, da gibt es Daten drüber. Also wenn einer geht, dann werden häufig 2 bis 3 andere noch folgen. Das sind die, die sich auch schon länger mit dem Gedanken tragen. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute am nächsten Tag plötzlich aufwachen und merken, oh ja, ich muss auch unbedingt kündigen, sondern die haben schon lange drüber nachgedacht und jetzt... Naja, du weißt das. Wenn einer vorangeht, dann folgen die anderen. Das ist so ein ganz, ganz normales menschliches Phänomen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, in Situationen, wo du Hilfe brauchst, jemanden direkt anzusprechen, weil die Masse an sich wird sich nie bewegen. Die Gruppe an sich wird sich erstmal nicht bewegen, weil jeder instinktiv die anderen beobachtet. Und wenn sich keiner bewegt, dann bewegen wir uns nicht. Das ist das, was wir tun. Deswegen kannst du am helllichten Tag, was ja schon vorgekommen ist, nicht du, sondern deswegen passiert es am helllichten Tag, dass in der S-Bahn zum Beispiel eine Frau vergewaltigt wird und da sind noch andere Leute und keiner unternimmt was. So, das ist genau diese Gruppendynamik. Das ist nicht Verrohung oder Feigheit, das mag eine Rolle mitspielen, aber tendenziell ist es genau dieses Massenphänomen, dieses Gruppenphänomen. Und deswegen, wenn du einen ansprichst und sagst, hey du, komm, hilf mir, jetzt kannst du diese Person aus der Ruhe bewegen. Hey du, in der gelben Jacke, komm her, hilf mir. Und die Person wird automatisch nicht anders können, als sich zu bewegen in dem Moment. Und dann wird die Gruppe in Aktion treten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Momentum in eine menschliche Gruppe reinzubringen, gelingt nicht, indem man einfach sagt, Hilfe, Hilfe. Weil alle warten jetzt darauf, dass irgendjemand hilft. Du kennst das. Ja, das ist so, wie wenn deine Frau sagt, jemand muss mal den Rasen mähen. So, wer macht das dann? Niemand, bis jemand konkret angesprochen wird. Ne? Also das passiert andersrum ganz genauso. Einer entscheidet sich, nee, ich verlasse jetzt den Laden hier und dann denkt sich der Nächste oder die nächsten 2 oder 3, ja, ganz genau. Ich denke auch schon lange drüber nach. Komm, let's go. So, aber häufig ist das einfach Ausdruck von Unzufriedenheit. Ja, nochmal, statistische Daten zeigen sehr deutlich, über 80% der Leute gehen, weil einfach die Kultur im Unternehmen schlecht ist. Kommunikation ist schlecht, das Miteinander ist schlecht, die Führung ist schlecht. Das mögen sie nicht, deswegen gehen sie irgendwann. Sie fühlen sich einfach unwohl. Und das kann jeder von uns nachvollziehen, weil an Orten, wo du dich unwohl fühlst, da bleibst du in der Regel nicht lange und du gehst auch nicht gerne wieder dahin. Und wenn du es vermeiden kannst, gehst du gar nicht mehr dahin. So, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass sich die allermeisten Arbeitnehmer jeden Tag unwohl fühlen in ihrer Arbeitsumgebung, dann ist es eigentlich erstaunlich, dass nicht so viel mehr Personalfluktuation herrscht. Und das ist eigentlich dem Umstand geschuldet, dass Menschen halt sehr bequem sind, sich arrangieren, sich an Dinge gewöhnen, das hinnehmen. Gerade der Deutsche ist unglaublich lethargisch. Ja, solange der irgendwie warm hat und was zu essen, ist eigentlich schon okay. Das sehen wir ja auch in den letzten 2 Jahren. Gegen diese katastrophale Politik sind keine 100.000 auf die Straße gegangen. Ja, wenn du hier sagst, gegen rechts, dann geht das auf einmal. Gut, das spricht natürlich auch ein bestimmtes Kollektiv an, aber whatever. Ne, also man merkt einfach, so, dass die Leute immer weniger Geld in der Tasche haben, die Steuern hochgehen, die Abgaben hochgehen, Inflation, Energiepreise gehen hoch, Quasi-Enteignung durchs Gebäudeenergieschutzgesetz und so. Das hat keine 100.000 auf die Straße gebracht. Die Bauern waren die Ersten, die jetzt mal was unternommen haben. Ne? Und da merkt man doch, wie lethargisch der Deutsche an sich ist. Und deswegen hocken die Leute halt auch vielfach in Jobs, die sie eigentlich nicht besonders mögen, aber ja, weißt du, woanders ist ja auch nicht besser. Das ist dann so die Standardstory, die sich die Leute erzählen. Und ich kann dir eins sagen, doch, woanders ist es besser. Nicht an jedem woanders, aber es gibt ein woanders, da ist es garantiert besser. Und das ist gleichzeitig die große Chance für jeden kleinen mittelständischen Unternehmer, in seinem Unternehmen einen oder mit seinem Unternehmen einen solchen Ort zu erschaffen. Denn da gehen die Leute dann gerne hin. Die gehen gerne dahin, wo sie sich wirklich wohlfühlen und wo sie einen Zusammenhalt haben, was sich dann zum Beispiel darin äußern kann, dass alle Mitarbeiter nicht mehr kommen, weil sie den Chef zum Kotzen finden. Tada, und dann ist der Unternehmer gefeuert, nicht wahr? So. Also, wenn du so willst, dann sind die meisten Kündigungen eigentlich eine Kündigung des Unternehmers. Ja? Den kannst du halt nicht feuern, du kannst deinen Chef nicht feuern, aber... Und das ist so ein sehr wahrer Satz, der gerne ignoriert wird. Menschen verlassen keine Unternehmen, Menschen verlassen schlechte Unternehmer. Und das ist einfach eine ultimative Wahrheit, die stimmt so gut wie immer. Ja, natürlich verlassen manchmal Mitarbeiter auch Unternehmen, aber das liegt dann eben zum Beispiel an einer toxischen Arbeitsatmosphäre, wo Menschen toleriert werden, die es für andere sehr unangenehm machen, dort zu arbeiten. Keiner kümmert sich wirklich um diese Dynamiken, keiner weiß davon so richtig, weil Hauptsache der Laden läuft, ne? Das ist ja so die generelle Herangehensweise. Und wenn es nicht läuft, dann muss man mal jemanden holen, der mit den Leuten da mal spricht oder der da mal was macht oder der die mal einordnet oder was auch immer. Das ist so die klassische Unternehmerdenke. Sorry, not sorry, Jungs, aber so ist es einfach, ja. Für 9 von 10 ist das genau so und alle erzählen sich Geschichten, wie toll sie doch wären und wie wichtig ihnen die Mitarbeiter sind und wie offen die Kommunikation wäre. Und ich kann euch eins versprechen aus meiner Arbeit jetzt über viele Jahre mit vielen Unternehmern, es ist nicht so. Es ist nur so, weil ihr das gerne glauben wollt. Ihr seid doch in der Regel gar nicht reflektiert genug, geht ja alleine auch nicht. Ich kann mich alleine nicht komplett reflektieren, ich hole mir kein Feedback von anderen. Naja, und dann kann ich mir gerne erzählen, es ist alles super. Ne? Das ist so der Survivor-Bias. Solange nicht alles scheiße ist, sage ich einfach, es ist super. Nun, die Leute stimmen mit den Füßen ab, sagt man auch so schön. Ne? So, also sie entscheiden, wo sie sein wollen. Ich denke, dass in aller Regel, wenn ein Unternehmen nicht gut läuft, es die beste Entscheidung wäre, den Unternehmer zu feuern, anstatt irgendwelche Mitarbeiter auszusortieren oder die zu beschuldigen oder da irgendwelche technischen Tricks zu machen, jetzt auf einmal neues Sales-Team zu etablieren oder irgendwelche Prozessmanager einzustellen, weil die Leute ja offensichtlich nicht in der Lage sind, vernünftig sich an die Prozesse zu halten und die vielleicht zu verbessern. Und diese ganzen Sachen, das ist alles Kosmetik, Leute. Diese ganzen technischen Details sind Kosmetik. Und ich sage nicht, dass man keine Prozessmanager braucht oder. Nur zur richtigen Zeit am richtigen Platz. Und ich muss ja erstmal die Basisbedingungen geklärt haben. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe mit einer schlechten Kultur, dann kannst du das mit dem sich an Prozesse halten und motiviert arbeiten und detailgenau arbeiten und Eigeninitiative zeigen und so weiter. All das, was ihr so beklagt, was die Leute angeblich nicht tun, das kannst du alles vergessen. Ja, das stirbt in dem Moment, wo es keine wirklich gute Kultur des Miteinanders gibt. Das heißt, es stirbt in dem Moment, wo es kein echtes Leadership gibt im Unternehmen. Denn nur der Unternehmer, der Leader, der Chef ist dafür verantwortlich, dass so etwas existiert. Und wenn er das selber nicht lebt, für sich selbst, ja, selber in einem kontinuierlichen Transformationsprozess hin zu einem immer besseren Leader ist, dann wird es das im Unternehmen nicht geben. Und da kannst du so viele tolle PDFs irgendwo auf deiner Homepage stellen mit ganz tollen Werten und mit eurem Credo. Wenn das nicht tatsächlich gelebt wird, dann ist es das Papier nicht wert, auf dem es steht. Und so ist das leider in aller Regel. Und das finden die Leute einfach nicht gut. Und deswegen dreht sich dann das Personalkarussell und du kriegst eben die Leistung, die du kriegst. Ja, und dann wird eben versucht, da rumzudoktern. Das ist Symptomtherapie. Symptomtherapie machst du immer dann, wenn Menschen nicht Lust haben, sich um die Ursache des Problems an sich zu kümmern. Die Ursache ist immer der Chef. Immer. Ja? Gibt keine schlechten Teams, gibt nur schlechte Leader. Und wenn ihr abkotzen müsst bei dem Spruch, ist mir egal. Ich werde den endlos wiederholen, weil er einfach stimmt und weil die meisten es ignorieren. Ja, aber. Nein. 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 Wenn deine Mitarbeiter nicht so leisten, wie du das gerne hättest, wenn die nicht so arbeiten, wie du das gerne hättest, wenn die nicht so sorgfältig sind, wenn die nicht die Eigeninitiative zeigen, wenn die nicht von selbst sich mal um Probleme kümmern, wenn die sich nicht von selbst mal Informationen besorgen, das ist alles deine Verantwortung. Und meistens ist es auch noch deine Schuld, weil du eine Umgebung kreiert hast, in der Menschen darauf keine Lust haben. Und diese soziale Dynamik wird kontinuierlich ausgeblendet. Dabei ist sie der einzige Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens. Denn das, was du an Geld alleine einsparen kannst, wenn deine Mitarbeiter wirklich richtig gut und gerne arbeiten. Ich mag es einfach mal ganz kurz. Das ist irre. Und was du mit solchen Leuten alles auf die Beine stellen kannst und was dir das auch für ein Selbstvertrauen gibt und was dir das für ein gutes Gefühl gibt, ein Gefühl von, ja, ich sage einfach mal, von Wärme, auch von Vertrauen natürlich, von Selbstbestimmtheit, von Zuversicht, auch von Stärke. Ja? Wenn du sowas kreieren kannst, dass Menschen wirklich so verbunden miteinander für gemeinsame Ziele arbeiten, für diese Unternehmensmission arbeiten, das ist ein unglaublich gutes Gefühl, das ist echt herrlich. Das ist das Gefühl, das ihr alle wollt. Das ist das Gefühl, was so gut wie keiner bekommt. Die allermeisten Unternehmer fokussieren sich nur auf ihre Zahlen, nur auf die Kohle. Und die wollen einfach, dass es funktioniert. Die wollen, dass es funktioniert und dass das mit dem Geld stimmt. Und ja, wir brauchen mehr Kunden und mehr Aufträge. Oder manchmal haben wir auch zu viele Aufträge, dann brauchen wir mehr Leute. Und das muss halt irgendwie alles klappen. Und da geht es nur um die Zahlen und die Kalkulation. Und es gibt eine ganz einfache Grundregel. Wer sich mehr um seine Zahlen kümmert als um seine Leute, und ich meine damit wirklich den Zeitaufwand, der ist garantiert ein schlechter Leader, der ist garantiert ein schlechter Unternehmer. Ob ein Unternehmer gut ist, kannst du nicht daran ablesen, ob sein Unternehmen profitabel ist. Du kannst ein ganz schlechter Leader sein, ganz schlechter Unternehmer sein und trotzdem doch längere Zeit profitabel sein. Das kann 10, 15, manchmal 20 Jahre gehen und dann kommt plötzlich der Punkt, an dem es nicht mehr geht. Ne? Und wenn du dann hinschaust, dann siehst du immer eine lange Vorgeschichte, eine lange Ankündigung dieses langsamen und qualvollen Todes des Unternehmens dann, weil du einfach merkst, ja gut, man hätte sich einfach vor langer Zeit wirklich mal um die Menschen kümmern müssen, man hätte wirklich mal eine wirkliche Liebe für das Unternehmertum auch im Unternehmen zeigen müssen. Ja, da gehört nämlich mehr dazu, als nur zu sagen, ja, wir haben was auf den Markt gebracht, das gab es so noch nicht. Dann geht es nur noch um Wachstum und um Gewinn. Ja, das ist nicht zwingend gutes Unternehmertum. Und damit erschöpft sich die Geschichte auch nicht, sondern als Unternehmer bist du automatisch im People-Business. Jeder Unternehmer ist im People-Business. Ihr seid im Menschen-Business. Die Hauptaufgabe von euch ist es, sich um die Menschen zu kümmern. Und wenn ihr das nicht tut, dann bekommt ihr eben das, was ihr jeden Tag bekommt und was auf breiter Front überall beklagt wird. Die Leute wollen nicht leisten, Leistungsbereitschaft in Deutschland. Bla bla. Und vor allen Dingen unterschätzt ihr eins. Ihr beeinflusst genau dieses Gesellschaftsmindset, diese soziale Dynamik in einem ganz, ganz hohen Maße. Denn die ganzen Arbeitnehmer sind jeden Tag in eurem Einflusskreis, in eurem Einflussbereich und werden von euch programmiert. So, die werden nicht mit Wertschätzung behandelt, die werden wie Arbeitskräfte behandelt, wörtlich. Dem bringt man in aller Regel kein Vertrauen gegenüber, denen hört man nicht zu. Ja, ihr Wort hat kein Gewicht, sondern der Boss entscheidet und der weiß auch immer alles am besten. Und deswegen haben die natürlich keine Lust, wirklich was zu machen. Die kommen damit aber durch, weil ihr gar nicht versteht, warum das so ist. Und dann versucht ihr das, was eben typischerweise auch in allen möglichen Führungskräftetrainings da gelehrt wird, die irgendwie in die Spur zu bringen und zwischen den einzelnen Führungsstilen dann zu wechseln. Und dann wird es am Ende, in aller Regel wird es ja diktatorisch und häufig auch einfach, naja, wenn du so willst, wird mit Gewalt geführt, da wird mit Konsequenzen gedroht. Und also mit Drohung kannst du nicht führen, das funktioniert nicht. Das funktioniert mal kurzfristig, aber langfristig werden die Ergebnisse damit immer schlecht sein. So. Die Leute lernen bei euch, wenn ich mich nicht so wirklich anstrenge, läuft das irgendwie auch. Und natürlich übertragen die das auf den privaten Bereich. Das merken die selber gar nicht. Und natürlich übertragen die das auf ihre Familien. Auf einmal, schwuppdiwupp, hast du so in der arbeitenden Bevölkerung generell das Mindset, och, leisten, naja. Weil sie auch gar nicht verstehen, wofür eigentlich. Ob sie mehr machen oder weniger machen, sie werden sowieso gleich behandelt. Das ist doch das Ding. Sie merken ja nicht mal einen Unterschied. Ja? Und das ist die große Krankheit, die die deutschen Unternehmen befallen hat. Und ich denke, man merkt auch im Moment, dass jetzt langsam mal der Punkt gekommen sein sollte, wo man aufhören muss, sich einen drauf runterzuholen, wie toll die deutschen Unternehmen doch im internationalen Vergleich sind. Denn das sind sie nicht mehr. Wir verlieren auf allen Ebenen, wir verlieren an allen Fronten sozusagen. Ja, die großen heiligen Kühe, der deutsche Maschinenbau, die deutschen Ingenieure, jo, das können andere auch und andere können es besser mittlerweile. Und hier ist keine echte Innovationskraft mehr. Und dann merkst du, was passiert. Ja? Die großen, die besten Autobauer der Welt, Autos aus Deutschland, kämpfen jetzt alle langsam ums Überleben, weil sie einfach komplett geschlafen haben, einfach aus purer Arroganz. Nun, das ist der Lauf der Dinge. Im Arabischen gibt es ein Sprichwort, das heißt, Arroganz ist ein steiler Abhang mit scharfen Felsen am Grunde. Jupp, ganz genau so. Okay, aber das ist ja jetzt kein endgültiges Urteil, sondern es gäbe ja die Möglichkeit, was zu verändern. Aber die Veränderung geht immer nur über die menschliche Komponente. Das heißt, wir müssen in der menschlichen Interaktion, vor allen Dingen in den Unternehmen, Dinge verändern. Die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird, vor allen Dingen zuallererst die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird. Und hier hapert es ganz gewaltig, denn gute Kommunikation ist jetzt beileibe kein deutsches Merkmal. Schon lange nicht mehr, seit Jahrzehnten schon nicht mehr. Und sie wird jeden Tag schlechter und das siehst du überall. Verroht immer weiter und jetzt kommt natürlich diese Spaltung der Gesellschaft noch dazu, was Kommunikation immer schwieriger macht, weil Misstrauen so extrem ansteigt und das ist genau der Punkt, was ich euch immer wieder erzähle seit Jahren jetzt. Vertrauen ist der zentrale Faktor. Das heißt, wenn du in deinem Unternehmen keine Kultur hast, in der Vertrauen vorherrscht und den höchsten Stellenwert hat, naja, dann wirst du es immer schwerer haben, gute Mitarbeiter zu finden und zu halten, weil alle sind jetzt extrem misstrauisch, sind misstrauisch untereinander, das schafft immer Distanz, Distanz verhindert Vertrauen, ohne Vertrauen kriege ich kein echtes Team, kriege ich keine echte Performance, kriege ich auch keine tolle Kultur. Da beißt sich die Katze in den Schwanz am Schluss. Ja? In einer Zeit des Misstrauens ist noch mehr als sonst Vertrauen die härteste Währung. Die Leute sollten dir vertrauen, du solltest ihnen vertrauen und die sollten untereinander Vertrauen haben. Und das sind nämlich Organisationen, die sind so gut wie nicht angreifbar. Weil die einfach ihren Shit machen auf gut Deutsch. Ja? Die sind auf ihrem Kurs unterwegs und die sind gegen außen abgeschottet. Die sind safe. Ja? Weil eben die Bindung so stark ist. Ist in den meisten deutschen Unternehmen leider Fehlanzeige. Deswegen strugglen so unglaublich viele und die Hauptlast, das Hauptproblem nach der persönlichen Überforderung, die direkt damit zusammenhängt, ist Personalprobleme. Personalprobleme, Personalprobleme, Personalprobleme. Die Leute, die da sind, machen immer wieder Probleme, unterschiedlich, mangelnde Performance, Konflikte, unsauberes Arbeiten, whatever. Es ist super schwierig, welche zu kriegen. Es ist super schwierig, gute zu kriegen. Es ist super schwierig, die zu halten. Es ist super schwierig, die zufrieden zu machen. La, 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 la. Und außerdem machen sowieso alle nicht so, wie du es dir vorstellst. Deswegen bist du ja so überlastet, denn du musst ja die ganze Zeit überall mitfummeln, nicht wahr? Leute, ich sag's nochmal, ihr seid im People-Business. Das ist das eigentliche Jobprofil eines jeden Unternehmers. Menschen. Nicht das Produkt und nicht der Service, den ihr anbietet. Menschen. Das ist deine Aufgabe. Und wenn das nicht funktioniert, wenn du diese Kultur nicht erschaffen kannst, wenn du die nicht richtig führen kannst, weil du schon gar nicht an deiner eigenen Transformation arbeitest, weil du es ablehnst, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und wirklich als Mensch, als Person zu verbessern, dann hast du keine Chance, so eine Kultur herzustellen. Du hast keine Chance, ein wirklich guter Leader zu werden. Und das ist so schade, weil das komplett erlernbar ist. Es gibt Systeme, es gibt Strategien, es gibt Prozesse dafür, es gibt Routinen. Es ist eine Fähigkeit. Ja? Und auch eine gute Kultur herzustellen, kann man lernen. Das ist alles kein Hexenwerk. Es erfordert allerdings eine Menge persönlichen Einsatz, eine Menge Arbeit an sich selbst zuallererst. Es erfordert viel Einsatz und viel Energie auch in Bezug auf das Unternehmen. Aber mal in einem anderen Kontext, nicht mehr das ewige Micromanagement, was dich so fertig macht und so ausblutet, sondern eben mit den Menschen jetzt zusammen dort etwas Tolles zu erschaffen. Und Unternehmen, die das tun auf der Welt, sind ja auch überdurchschnittlich erfolgreich. Ist so erstaunlich. Ja, und das ist wieder, das ist genau diese deutsche, ja, ich nenne es mal Idiotie, einfach zu ignorieren, was funktioniert und immer zu behaupten, nee, wie ich mache, ist das schon richtig, die Realität passt nur nicht dazu. Ne? Und das, was wir auf der politischen Bühne gerade miterleben, ist nichts weiter als das Ganze im ganz großen Stil. Das ist genau das Gleiche, das ist diese typische Verhaltensweise. Also ich treffe schlechte Entscheidungen, ich kann nicht kommunizieren, ich kann Leute auch überhaupt nicht wirklich erklären, worum es hier geht, ich kann sie nicht mitnehmen, die Ergebnisse sind schlecht, die ich produziere und ich ignoriere das einfach alles und sage einfach, nee, so wie ich mache, ist schon richtig und wenn du das nicht kapierst, dann liegt das an dir. Und das ist kurz gefasst eigentlich das, was die Bundesregierung jetzt seit mittlerweile ja schon Jahrzehnten tut. Die Ergebnisse interessieren nicht. Und leider sehe ich das zum großen Teil gespiegelt im deutschen Unternehmertum. Die Ergebnisse interessieren nicht. Das ist nicht meine Schuld, sondern das liegt an, und jetzt kannst du beliebig hier in die Lücke einsetzen. Nein, tut es nicht. Der Herr Grupp bringt es immer wieder so schön auf den Punkt und ich erwähne ihn nur, weil ihn wahrscheinlich jeder kennt. Es gibt auch andere von seinem Kaliber, die ganz genauso sprechen, vielleicht nicht so drastisch wie er, so deutlich, aber grundsätzlich genau gleich, wenn er immer sagt, das sind alles schlechte Unternehmer. Und ich meine, Erfolg gibt ihm recht. Da arbeiten Generationen von Familien gerne. Ja? Der hat alle seine Führungskräfte, sind ehemalige Lehrlinge. Und er hat es mal so schön auf den Punkt gebracht, Leadership 101. Ich habe festgestellt, wenn ich netter zu meinen Leuten bin, dann machen die bessere Arbeit. Tada! Case closed, mic drop. Das ist es. Und das ist das, würde ich wetten, ohne mit ihm selber gesprochen zu haben, worauf er ganz viel Fokus gelegt hat, die ganzen Jahrzehnte. Und das erzeugt ein großartiges Unternehmen. Nicht, dass du super toll rechnen kannst, nicht, dass du super toll in der Kalkulation bist und in deiner Steuergestaltung. Und das sind alles wichtige Dinge, ja, wollen wir gar nicht drüber reden. Sondern, dass du mit dem Menschen toll bist. Das hat immer schon die besten Organisationen erschaffen und es wird auch immer so sein, solange es Menschen gibt. Das kannst du auch mit KI nicht verändern. Ja? Wir brauchen das, wir brauchen diese Art des Miteinanders, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen Respekt, wir brauchen Kommunikation. Und die Effekte davon, wenn du das richtig gut machst, sind immer exorbitant. Das geht bis ins Strafvollzugssystem. Ja? Auch da ist dieses Konzept erfolgreich. Das ist ein schöner Kontrast. Durchschnittliche Gefängnisse, egal in welchem Land, ist einfach hier die Wärter, da die Gefangenen. Die beiden liegen miteinander im Krieg, zwangsweise. Ja, wir sind gegeneinander. Der Job der Wärter ist letztlich, den Gefangenen jeden Tag deutlich zu machen, dass sie bestraft werden. Ja? Die meisten Gefängnissysteme auf der Welt haben eher einen Rachecharakter als irgendwie ja, einfach eine Art Buße zu tun. So, Norwegen geht einen ganz anderen Weg und die haben 2011 ein enorm progressives Gefängnis gebaut. Da werden einfach die Gefangenen von Anfang an, egal was sie getan haben, mit sehr viel Respekt behandelt, wie Menschen. Und jetzt muss man da einfach auch zugrunde legen, die allermeisten Intensivtäter, Raub, Mord und so weiter, haben in aller Regel eine sehr unschöne Vorgeschichte. Also die kommen nicht aus gutem Hause, haben es immer schön gehabt und sind dann plötzlich irgendwie zum Räuber geworden. Und die sind ihr ganzes Leben lang noch nie wirklich mit Respekt und Wärme behandelt worden. Ja, also das kommt noch dazu, das verstärkt natürlich dieses Erlebnis noch. Aber dort ist es einfach so, dass tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo du das Gefängnis betrittst, wirst du das erste Mal von den Wärtern mit Handschlag begrüßt. Das gibt es sonst nirgendwo. und die haben einen freundlichen und höflichen Umgang miteinander und die Wärter sind offensichtlich psychologisch geschult, die verstehen, worum es im Strafvollzug eigentlich gehen sollte, nämlich deine Strafe ist der Freiheitsentzug und es ist nicht ihre Aufgabe, dich jetzt zum Beispiel 10 Jahre lang jeden Tag zu bestrafen, sondern ihre Aufgabe ist es, dir dabei zu helfen, deinen Shit selber zu klären, damit klarzukommen, deine Strafe sozusagen zu verbüßen, ohne dabei weitere Probleme zu machen oder zu bekommen. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Die haben zu den allermeisten Häftlingen, natürlich gibt es auch da sehr problematische Menschen, wo das einfach nicht funktioniert, aber die haben wir immer, einen guten Kontakt. Die gehen sehr höflich miteinander um. Die haben normale Gespräche miteinander. Die grüßen einander, wenn die sich sehen. Das gibt es in anderen Gefängnissen nicht. Wenn du da als Gefangener einen Wärter grüßt, dann bist du von deinem Mitgefangenen verprügelt, ja, weil das ist einfach hier die Front. Ja, da läuft die Frontlinie durch. Interessanterweise beklauen die sich nicht gegenseitig. Interessanterweise gibt es extrem wenig Gewalt unter den Häftlingen. Da gibt es keine wirkliche Bandenbildung. Die kloppen sich nicht alle 5 Minuten lang. Die begegnen sich im Großen und Ganzen alle mit sehr viel Respekt und finden das auch ziemlich gut, weil es ist ein sehr, sehr niedriger Stresslevel in dieser Umgebung. Wahrscheinlich auch für die Wärter, ja, weil die eben auch nicht die ganze Zeit auf Rotalarm stehen müssen, weil die meiste Zeit läuft es wirklich gut. Und die haben in diesem Gefängnis zum Beispiel auch so einen kleinen Supermarkt und der wird auch von einem Gefangenen betreut und er sagt, ja, er war vorher in England im Gefängnis und in den kleinen Shops wird die ganze Zeit geklaut. Sagt er hier, er hat es noch nicht miterlebt, dass hier einer was geklaut hätte. So, das ist das Ergebnis von Leadership. Man hat von oben aus, das kann ja nur von der Gefängnisleitung sozusagen ausgehen, über das Wärtersystem, weil die Gefangenen können es selber nicht verändern. Diese Kultur von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung und Kommunikation gewählt. Und dadurch kriegst du bei Menschen, die offensichtlich gewöhnt sind, mit Gewalt zu agieren, wenn sie irgendwas bekommen wollen, solche Reaktionen, einen solchen Umgang. Also ein noch viel besseres Beispiel kann man, glaube ich, sich fast nicht ausdenken. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Und es unterstreicht einfach nur, in welchem Ausmaß menschliche soziale Dynamik davon abhängig ist, wie die Kultur gestaltet ist. Und wir haben, was Kultur angeht, also die Kultur des Miteinanders in Deutschland, mittlerweile wirklich heftigste Probleme. Deswegen denke ich, ist es Aufgabe jedes Unternehmers, in seinem kleinen Reich dafür zu sorgen, dass Menschen hier lernen können, was das eigentlich wirklich bedeutet, miteinander zu sein. Miteinander richtig gut umzugehen, einander zu vertrauen, einander zuzuhören, auch miteinander zu diskutieren oder von mir aus auch zu streiten. Das ist überhaupt kein Widerspruch in sich. Aber mit der Fähigkeit, trotzdem deswegen nicht irgendwelche Brücken abzubrennen oder großartig Porzellan zu zerschlagen, sondern sich immer wieder auf eine Kommunikationsebene zu einigen. Ja? Das ist das, was wir tatsächlich brauchen. Und wenn mehr Unternehmen das tun würden, dann würde sich auch in der Bevölkerung etwas verändern, einfach weil diese Dinge übertragen werden. Die Arbeitswelt überträgt sich jetzt schon auf alle Lebensbereiche und das wird sie auch in Zukunft tun. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn die Leute, 36 oder 40 Stunden die Woche dort verbringen, also einen großen Teil ihrer wachen Zeit, dann wird es einen Einfluss haben. Das muss so sein. Das ist soziale Dynamik. Und das funktioniert in die eine wie in die andere Richtung. Das heißt, wer tatsächlich zu einem guten Teil eine Bevölkerung programmiert, ich nenne es einfach mal so, das sind die Unternehmer, das sind nicht die Politiker. Und das ist ein Fakt, über den rede ich auch schon seit Jahren und der wird immer wieder ausgeblendet und das ist eure Verantwortung. Ihr habt nicht nur die Verantwortung gegenüber den Kunden, gut zu liefern und dafür zu sorgen, dass die ihr Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen haben, dass die zufrieden sind. Ihr habt nicht nur die Verantwortung gegenüber euren Mitarbeitern, denen einen tollen Arbeitsplatz, eine tolle Kultur, ein gutes Gehalt zu präsentieren und damit die Möglichkeit zu geben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ihr habt nicht nur die Verantwortung gegenüber euren Familien, die ja auch vom Unternehmen leben müssen, sondern ihr habt eine gesellschaftliche Verantwortung. Und über die sind sich, glaube ich, viele einfach nicht im Klaren. Weil sie denken, ja, ich hier muss gucken, dass ich irgendwie klarkomme und ist ja sowieso alles Kacke und keiner macht, was er soll. Und eigentlich habe ich auch nicht wirklich eine Ahnung, wie das besser funktionieren könnte. Und ich hätte es so gerne besser und ich würde so gerne wissen, wie das besser funktioniert, weil irgendwie scheint es ja Leute zu geben, wo es klappt, aber wahrscheinlich kann bloß ich das nicht. So diese ganzen inneren Dialoge, die ich ja nur zu gut kenne, selbst und aus meiner Arbeit mit vielen Unternehmern. Das muss doch alles so nicht sein. Und es ist halt dieser wichtige Schritt. mal herzugehen und zu sagen, okay, zeig mir doch einfach mal das ganze Bild. Zeig mir doch einfach mal meine Realität. Weil ich bin gar nicht bereit, mehr hinzusehen. Ich will es gar nicht mehr wissen. Und ich glaube, bei vielen ist das so. Ja, das ist gar nicht mal, ich habe da keinen Bock drauf, sondern ich krieg's einfach nicht hin. Aber da liegt der Schlüssel. Denn eine Transformation im Außen kann immer nur gelingen, wenn die Transformation im Inneren bereits vollzogen ist. Das heißt, gerade in Deutschland, wo Männer so diffamiert und auch emotional regelrecht verstümmelt werden von klein auf, ohne Identität, ohne Bewusstsein für ihre Männlichkeit aufwachsen, da ist es natürlich extrem hart, darüber nachzudenken, was es da alles zu tun gibt und was wahrscheinlich schon so lange nicht richtig gut läuft, vorsichtig ausgedrückt. Und da weiß ich sehr genau, wovon ich spreche, weil ich gehe schon sehr lange durch diesen Prozess. Der hört irgendwie auch nicht wirklich auf, aber es wird natürlich leichter mit der Zeit, aber nicht leicht. Ja, das kann ich dir versprechen, weil es so viel gibt, was wir an uns immer wieder verändern können und auch verändern sollten und verbessern können. Und da ist eine Menge Arbeit zu tun. Und dahin zu schauen, ist halt wirklich ein harter Schritt. Aber das ist doch genau das, worum es geht. Das ist doch das, was letztlich einen König von einem Mann unterscheidet. Denn das ist nur die Bereitschaft, in die eigene Dunkelheit zu gehen. Denn ohne diese Bereitschaft wird aus einem Mann niemals ein König werden können, weil er nicht weiß, wer er ist. Weil er auch über seine größte Kraftquelle überhaupt nicht verfügen kann, weil er keine Kontrolle hat. Und da brauchst du nicht wundern, dass du dich jeden Tag so energielos fühlst, wenn du keine Ahnung hast, wer du bist und wenn du nicht an dir selber arbeitest, wenn du nicht aktiv an deiner Transformation hin zu dieser Person, zu diesem König arbeitest. Ich habe das ja nicht ohne Grund die Rising King Academy genannt. Das ist nicht einfach nur fancy, sondern das ist die Mission. Du gründest ein Unternehmen, du hast eine Frau, du gründest eine Familie mit dieser Frau. Das ist der härteste Job der Welt, den du machen kannst. Das heißt, ein eigenes Königreich zu begründen. Solltest du dich nicht auch so fühlen und solltest du nicht auch so führen wie ein guter König, nämlich mit dem Fokus auf dein Volk, auf deine Leute, auf dein Team, auf deine Mitarbeiter und auf deine Familie? Ist es nicht das, worum es eigentlich geht? Und die allermeisten drücken sich vor der Verantwortung, weil sie sich davor drücken, in diesen sprichwörtlichen Spiegel zu schauen. Und mal in diese Fratze zu starren und dann anzufangen zu verstehen, was das alles bedeutet und wer sie eigentlich wirklich selber sind und dass diese Fratze gar keine Fratze ist, sondern die Fratze sehen sie nur, weil sie Angst davor haben, was sie dort sehen und weil sie sich nie damit auseinandergesetzt haben. Die berühmte dunkle Seite, die wir alle haben, ja, das sind Anteile, die wir gesellschaftlich nicht so schick finden. Aber ist halt die große Energiequelle und die hat so viele Antworten und die hat so viel Weisheit. Und du musst sie kontrollieren können, weil die meisten können sie nicht kontrollieren. Und dann kommt die eben andauernd ungefiltert raus. Und dann sagt man ja, siehst du, das ist ja meine dunkle Seite und die ist ja ganz böse. Nee, die ist nur böse, wenn sie nicht kontrolliert wird. Das ist ein komplexes Thema. Deswegen braucht es auch ein bisschen Zeit, das zu lernen. Deswegen gibt es die Rising King Academy, denn genau das sind die Dinge, die ihr dort lernt. Das ist genau die Transformation, die ihr erstmal durchlaufen müsst. Das ist genau die Arbeit, die ihr machen müsst. Und dann geht es weiter in das Unternehmen, dann geht es weiter in Leadership, dann wird eine Kultur etabliert und dann reden wir über die anderen Dinge, wie man ein Business richtig aufbaut, wie man ein Fundament richtig aufbaut, wie man Prozesse richtig installiert, wie man Menschen wirklich mitnimmt, was Marketing für ein Unternehmen bedeutet, was Geld für ein Unternehmen bedeutet, wie man damit richtig umgeht, wie man richtig investiert. Dadadadada. Unternehmertum, pur, ja. Nicht irgend so ein esoterischer Verein, aber eine Gemeinschaft, die über alles offen redet, alle mit den gleichen Aufgaben mit den gleichen Problemen, Unternehmer mit Familie halt, in einem geschlossenen, geschützten Raum. Besser geht's nicht mehr. Und das ist genau das, was so viele brauchen und die meisten trauen sich nicht. Weil ich weiß nicht, was sie glauben, was da passiert, irgendwelche schrecklichen Dinge. Tatsächlich ist es so, es ist großartig, es ist ein harter Weg, ja. Also da muss man gar nicht reden. Ich werde euch niemals erzählen, hier gibt es irgendwie fluffy easy mit Einfachheit und Leichtigkeit, wie man ja so gerne erzählt und easy in 7 Steps und dann ist alles wunderbar. Du bist ein toller Mensch und brauchst 80% weniger Zeit in deinem Unternehmen nach nur einer Woche. So ein Quatsch. Das ist, als würdest du versuchen, Tennis auf keine Ahnung, Wimbledon-Niveau innerhalb von einer Woche zu lernen. Das kannst du doch vergessen. Wir brauchen Training, wir brauchen Training im Umgang mit uns selbst, wir brauchen Training in der Kommunikation mit uns selbst. Das ist mal Stoff für eine eigene Episode. Das ist super kompliziert und man muss da auch dranbleiben, damit man mit sich selber besser klarkommt. Das ist einfach dieser zentrale Punkt. Leadership ist nicht irgendwas Technisches, was du mal eben irgendwie verstehen kannst, lesen kannst und dann weißt du das. Das funktioniert nicht nachweislich, das kannst du komplett vergessen. Leadership kannst du nur hands-on trainieren, kannst du nur vom Beispiel lernen, kannst du nur durch machen und scheitern lernen. Punkt. Leadership kann man nicht impfen, sagen meine Coaches immer. Sehr richtig. Geht nicht. Und es ist ein Prozess über die Zeit. Und Leadership ist auch nichts, was die anderen betrifft. Du kannst das nicht outsourcen. Du kannst nicht sagen, ja, hier, mach mal Teamtraining, mach mal Führungskräftetraining, hol mal so einen Kommunikationstrainer, holt mal so einen Feedback-Coach. Ja, aber hier, kümmert euch mal darum. Ich will, dass das läuft. So viele Probleme im Team, da muss mal was passieren. Das ist genau diese ganz furchtbare Einstellung, die so viele haben. Ihr könnt den Shit nicht outsourcen. Und es wird einfach mal Zeit, das anzuerkennen. Du kannst noch so lange suchen und du kannst noch so lange rumprobieren und deine Frustration wird immer größer werden, weil du immer mehr Geld zum Fenster rausschmeißt für all so einen Scheiß. Da kannst du Nuber-Coaches holen und da kannst du irgendeinen Sigma 6 Black Belt holen mit seinem Toolkit und es wird nicht funktionieren. Und woher weiß ich das? Weil es zigtausende schon probiert haben und es hat nie funktioniert. Weil Menschen so nicht funktionieren. Es gibt genau eine Art und Weise, auf die du ein fantastisches Unternehmen erschaffen kannst. Und die kann ich dir zeigen. Der Shit ist nicht kompliziert, er ist nur anstrengend. Gerade am Anfang. Aufwand von Energie und Zeit ist hoch. Und ja, auch Geld wirst du dafür in die Hand nehmen müssen, denn umsonst zeigt dir das kein Mensch. Das, was Leute dafür tun müssen, um in die Position zu kommen, die Expertise zu haben, die Erfahrung zu haben, um das anderen so zeigen zu können, das hat einen Preis. Die haben selber Jahrzehnte und unglaublich viel Geld und Zeit darin investiert. Das ist der Punkt. Du kriegst keinen guten Leadership für nix oder für ein belegtes Brötchen, was ja so viele wollen. Ja? Und dann Ergebnisse in 3 Monaten. No. Es ist richtig teuer, es kostet richtig viel Zeit, es kostet richtig viel Energie, aber die Ergebnisse sind wörtlich für dich an diesem Punkt unvorstellbar. Das kann ich dir versprechen. So. Es ist also letztlich gar nicht nötig, dass wir den Unternehmer feuern. Auch wenn das häufig die beste Lösung wäre, bringen guten Leader und das Team wird gut funktionieren. Die meisten Unternehmen haben sicherlich zumindest relativ gutes Potenzial, wirklich gute Performance abzuliefern. Selbst mit der aktuellen Personalstruktur, in der es sicherlich viele Veränderungen geben muss, wenn man entsprechend eine wirklich gute förderliche Kultur etabliert mit einer offenen Kommunikation. Und wenn echtes Leadership kommt, dann wird man erkennen, wer hier alles reingeholt worden ist, der da gar nicht hingehört. Okay, whatever. Das ist auch ein Aspekt. Aber grundsätzlich kannst du sicherlich jedes mittelständische Unternehmen zur besseren Performance bringen, wenn du einen guten Leader da reinsetzt. Und zwar innerhalb von, ich würde mal schätzen, 6 Monaten kannst du drastische Veränderungen da drin erkennen. Und dann kannst du auch überhaupt erst identifizieren, wer denn wirklich die guten Arbeitskräfte sind. Weil das kannst du vorher gar nicht, weil alle auf dem niedrigsten Level operieren, weil sie eben all das nicht bekommen, was Menschen gerne hätten, weil sie einfach ihren Dienst nach Vorschrift machen. Zu mehr fühlen sie sich nicht inspiriert oder motiviert. Das ist einfach so. Deswegen kannst du diese ganzen Mitarbeiterbeurteilungen auch komplett schenken. Du weißt ja gar nicht, wer die sind. Und du deine Leute nicht wirklich kennst. Wenn du nicht wirklich über die Zeit Vertrauensbeziehung zu denen hergestellt hast, wenn du nicht wirklich mit denen offen und empathisch kommunizierst, wenn du denen nicht wirklich zuhörst, dann hast du keine Ahnung, wer die sind und du kannst sie dementsprechend nicht beurteilen, du kannst ihre Performance nicht beurteilen. Du kannst die Performance eines Teammitglieds erst beurteilen, wenn das Team einen wirklich guten Leader hat. Es gibt Teammitglieder, die immer eine tolle Performance zeigen, das machen die sowieso immer. Das sind auch die, die in der Regel die Führung des Teams übernehmen, wenn der Leader schlecht ist. Das sind höchstens 10%. Ja, das ist so eine statistische Größe. Alle anderen werden ihr Potenzial erst entfalten, wenn die Umgebung dafür stimmt. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, irgendeine Pflanze irgendwo aussäst, wo einfach die Umgebungsbedingungen scheiße sind. Im Zweifel liegen die Samen jahrelang in der Erde und es passiert nichts. Und auf einmal passt dann alles und dann sprießt das Zeug. Ja? Genauso ist es bei uns Menschen auch. Wenn die Umgebungsvariablen nicht passen, werden wir niemals unser wahres Potenzial ausleben können, entfalten oder die Performance bringen, die wir normalerweise bringen würden. Und das ist etwas, worüber jeder Unternehmer mal nachdenken sollte, bevor er das nächste Mal jemanden feuert. sollst die Frage stellen, muss ich vielleicht gefeuert werden? Warum ist denn das hier so? Warum läuft denn das so? Warum haben wir immer die gleichen Diskussionen? Warum haben wir immer wieder die gleichen Probleme? Warum sage ich immer wieder die gleichen Sachen über meine Leute? Dass die keine Leistungsbereitschaft haben, dass die nicht mitdenken, dass die nicht nach vorne drängen, dass ich immer den Karren ziehen muss und dass die sich einfach nicht kümmern und dass die halten sich nicht an die Vorgaben und an die Prozesse, obwohl wir doch alles haben und lösen nicht einfach mal selber ein Problem, können sich auch mal Infos selber besorgen. Ja, das sind ja all diese Standarddinge, die ich andauernd höre. Wenn du sowas sagst, dann kannst du dich wirklich mal fragen, oh, müsste ich möglicherweise gefeuert werden, denn solche Dinge sagt ein Leader nicht über sein Team. Nee. Weil das wäre ein Dialog mit sich selbst. Denn das ist ja deine Verantwortung, dass das so ist. Erstens hast du offensichtlich eine Umgebung erzeugt, in der sich Menschen so verhalten. Zweitens hast du diese Leute hierher geholt. Es ist allein deine Verantwortung, dass die da sind. Und drittens ist es deine Verantwortung, dass die auch da bleiben. Wenn du sie vielleicht gar nicht willst. Also sprich, du musst dann halt auch Veränderungen vornehmen. Aber auch dazu haben ja die allermeisten Unternehmer nicht wirklich den Mut. Die ziehen ja die Reißleine erst, wenn der Schmerz gar nicht mehr auszuhalten ist. Das schädigt dann den Rest des Teams im Zweifel. Ja, also der Ball landet am Schluss immer in deinem Feld. Nun, es ist deine Aufgabe, das zu verändern. Du kannst ihn nicht selber entlassen, wahrscheinlich willst du es auch nicht, würde ich auch nicht vorschlagen, ist ja gar keine gute Idee. Dann ist es deine Aufgabe, das zu verändern. Und um das zu verändern, musst du zuerst mal dich zu verändern. Denn wenn du das verändern könntest, dann hättest du das schon getan. Ganz einfach. Ja? Ergebnisse. Ergebnisorientiertes Arbeiten ist das Credo in der Rising King Academy. Uns interessieren nur die Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse schlecht sind, dann machen wir die Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Und da gibt es auch kein Label, ob gut oder schlecht, sondern es funktioniert einfach nicht. Wir wollten dieses Ergebnis, wir haben es nicht, funktioniert nicht. Wenn unsere Bundesregierungen so agieren würden, dann hätten wir viel weniger Probleme. Denn die machen irgendwas, dann sehen wir, oh, Ergebnisse sind schlecht, okay, dann machen wir was anderes. Das ist unternehmerisches Denken, wie man sich das vorstellt. Allerdings agieren die wenigsten Unternehmer tatsächlich so. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn darunter leiden Millionen von Menschen, zig Millionen von Menschen, nämlich alle die, die arbeiten gehen. Die wissen oft, was zu tun ist. Die sehen oft die Verbesserungsmöglichkeiten. Und der Chef weiß es nicht, weil es ihn auch nicht interessiert. Das heißt zwar immer, ja, du kannst jederzeit zu mir kommen, aber unterhalte dich mal mit Arbeitnehmern. Das ist in aller Regel nichts weiter als ein Lippenbekenntnis, denn wenn du es machst, dann kriegst du ganz ordentlich Gegenwind. Ich sage es einfach mal so. Und der Basis nicht zuzuhören, den Leuten, die die Arbeit machen, ist das Dümmste, das Allerdümmste, was du überhaupt machen kannst. Und die erfolgreichsten Unternehmen auf der Welt, die machen genau das Gegenteil. Ja, schönes Beispiel ist zum Beispiel Toyota, die Geschichte kennt wahrscheinlich jeder. Die haben dieses Konzept als erste im großen Maßstab etabliert. Und das ist auch das Einzige, was Sinn macht. Und es funktioniert bis heute. Und es funktioniert immer besser, weil die natürlich immer mehr gelernt haben über die Jahrzehnte. Ja, und ich meine, man muss sich das mal wirklich vorstellen. Da holst du Leute, das ist deine Verantwortung, du holst sie hier rein. Dann hörst du ihnen nicht zu. Dann sagst du ihnen, was sie tun sollen. Dann tun die das. Dann funktioniert es nicht. Und wer ist jetzt schuld? Die Leute. Siehst du, und das ist der Punkt, an dem man dich feuern sollte. Und das mein voller Ernst. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wie die ganzen Mitarbeiter, mit denen du schon mal über eine drohende Kündigung gesprochen hast, du kannst dran arbeiten und damit deine eigene Kündigung vermeiden. Denn die wirst du irgendwann kriegen. Entweder weil die Leute abhauen oder weil dein Unternehmen pleite geht. Weil keine Leute mehr kriegst. Ihr müsst einfach mal ein bisschen weiterdenken, als nur von der Tapete bis zur Wand. Das, was wir im Moment erleben, demografischer Wandel etc. pp., das ist nicht irgendein Schreckgespenst aus der Zukunft. Das ist real und das ist jetzt wichtig. Das ist eine Priorität, darauf zu reagieren. Und die einzige Chance, die Unternehmen haben, in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten noch vernünftig am Markt zu agieren, gute Leute zu finden, gute Leute zu binden, weil der Kampf, der wird hart werden, Freunde, ist es, sich jetzt mit Leadership, Kultur und der eigenen Transformation auseinanderzusetzen. Alles andere wird jedes Mal ins Ausführen. Woher weiß ich das? Weil das schon immer so war. Auch das ist gut dokumentiert, das ist Wirtschaftsgeschichte, das ist wissenschaftlich untersucht. Jedes einzelne Unternehmen, das keinen guten Leader hat, scheitert. Und das ist genau das, wovon ich spreche. Das Einzige, was Unternehmen langfristig erfolgreich macht, ist Leadership. So, jetzt hast du hier in Deutschland, wenn du dich als Unternehmer mit dem Thema intensiv beschäftigst, eine einmalige Chance. Denn es tut so gut wie keiner. Das ist eine fantastische Situation, mit der du dir einen Marktvorteil für Jahre im Voraus sichern kannst. Das ist das, was die Rising King Academy für dich tun kann. Dir genau all das beizubringen, all das zu zeigen und dich darin zu unterstützen, all das aufzubauen und umzusetzen, was es dafür braucht, um wirklich ein großartiges, zukunftssicheres Unternehmen zu schaffen, egal in welcher Branche. Das ist das, was ich kann, das ist das, was ich tue und das ist mein Angebot und meine Einladung an dich. Du möchtest eins der wenigen Unternehmen sein in Deutschland, die wirklich fantastisch sind und die Leute anziehen auf Dauer und dadurch dein Stresslevel endlich mal reduzieren, lernen, wie das Ganze wirklich funktioniert, dann lass uns miteinander sprechen. Link findest du in den Beschreibungen. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.